Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Wir sind in Folge 54. Ich bin noch im Urlaub und bei mir dabei
ist deine Frau wahrscheinlich, ne? Oder mit wem bist du in Urlaub gefahren?
In Urlaub bin ich mit meiner Frau, aber jetzt am Horschrohr habe ich dich,
oder? Am Horschrohr, sehr schön. Weiß ich nicht. Ja, mindestens. Wenn nicht sogar mehr.
Wahrscheinlich. NSA.
Wahrscheinlich hören uns gerade ganz viele Leute zu, während sie sonntags in der Küche stehen und Essen kochen. Kocht eigentlich wirklich irgendwer sonntags schönes Essen für die Familie?
Also ich habe schon so ein bisschen Feedback, so hört sind da schon ein paar Leute, die sich sonntags in die Küche stellen und uns wirklich anmachen und ihre Familie mit uns belästigen.
Schön.
Ne? Ich glaube, die Ylva ist da sehr heiß drauf und da sind noch ein paar andere. Ich habe jetzt die Namen alle nicht parat, aber auf Twitter kommt schon mal gerade diese Sonntagshörer.
Wir haben ja nur Sonntagshörer
hier. Genau, es gibt sonntags unheimlich hohe Downloadzahl. Danach der Woche könnten wir eigentlich dicht machen.
Ja.
Interessiert keine Sau mehr.
Kein Schwein interessiert sich für uns. Doch, weißt du, wer sich für uns interessiert?
Sag.
Wir.
Ja, es macht auf jeden Fall schon mal Spaß.
Genau.
Du legst ja auch immer wieder neue technische Hürden mir in den Weg, wo ich mich wieder weiterbilden muss.
Ja.
Das ist unsere erste Mumble-Aufnahme.
Ja.
Und wir hoffen mal, es wird besser.
Soll ich dir sagen, warum ich vorhin nicht auf den Server kam?
Warum?
Ich habe den Link, den du mir gegeben hast, kopiert und eingefügt.
Anfängerfehler.
Und warum ist das ein Fehler?
Was hast du da mit reinkopiert? Bitte? Oder weggelassen? Was hast du denn mit reinkopiert oder weggelassen?
Nee, er hat das HTTP, was aber im Link nicht zu sehen war, mit reinkopiert.
Ah.
Und da das Textfenster nicht so groß war, habe ich das nicht gleich gesehen. Habe mir gedacht, na guck doch nochmal nach, ob mit der Adresse wirklich alles stimmt.
Tja. Ja. Ein Glück hat das geklappt jetzt.
Ja. Ja, aber falls mal jemand auch Mumble ausprobieren will und das hat, dann weiß er das jetzt hier. Daran könnte das liegen.
Genau. Auf jeden Fall.
Hältst du für unwahrscheinlich, ne?
Nö. Also wir hatten einen sehr schönen Support vom Fernsehmüll, ne?
Ja. Letzte Folge, Kulinarcast, hat der mir seinen Mumble-Server gerade geliehen. Und ich hatte dir ja schon mal gesagt, setz das unbedingt mal für den Küchenfunk auch auf, weil das halt schön ist, weil du dann zum Beispiel auch eine Räusper-Taste hast. Ich hier die Sendung auch mit aufnehmen kann. Und zwar einen Mehrkanal. Und wenn dann was fehlt, dann können wir das hin und her schicken. Und dann wird die Aufnahmequalität zwar... Also es wird zwar etwas arbeitsintensiver eventuell.
Für mich?
Ja, für dich. Aber ich muss dir nachher auch die große Datei schicken.
Oh mein Gott. Was ist denn eine Arbeit?
Das legt hier ganz schön lange dann das Internet lahm, mein Lieber.
Da musst du es schicken, wenn du arbeiten bist.
Ja, meine Frau ist zu Hause.
Ja.
Das heißt, ich kann es eigentlich nur nachts schicken.
Ja, ist doch gut. Wir haben ja jetzt so viel Zeit bis zum nächsten Sonntag.
Ich habe auch nichts anderes zu schicken als die Küchenfunkfolge. Das stimmt.
Ja, klar. Hallo, gibt's das wichtig, Küchenfunk?
Ja, ich habe noch andere Sachen, aber egal. Ich habe noch was anderes Neues, außer den Mumble-Server, den du jetzt so toll eingerichtet hast für uns.
Woo.
Auf deinem Account.
Mhm.
Ich habe ein Mini-K-Digital-Thermometer, entschuldigt, aber meine Stimme ist immer noch ein bisschen belegt. Ich weiß noch nicht genau, wovon. Vielleicht komme ich jetzt auch in die Pubertät.
Ja, auf Stimme eine Räuspertaste, so. Das solltest du nicht vergessen, wenn du ins...
das hier...
Genau.
Ja, sehr schön. Ja, ich habe jetzt mein Digitalthermometer.
Ja, habe ich gesehen. Wir haben es letzte Folge ja schon angedroht, ne?
Genau. Haben wir es angedroht oder haben wir kurz drüber gesprochen?
Du hast es nur angedroht, dass das noch als Geburtstagsgeschenk an dich folgen wird, aber genauer haben wir es noch nicht. Die Fühlen haben, also dass es verschiedene Temperaturfühlen für oben drauf gibt, von je nachdem, wie viel Grad man braucht, hast du erzählt.
Und vor allen Dingen auch, was für einen Kontakt du brauchst. Ne? Das ist ja jetzt kein explizites Küchenmessgerät. Wir haben das ja auch in der Firma.
Mhm.
Benutzen wir das zum Beispiel zur Messung der Temperaturen von Werkzeugoberflächen.
Mhm.
Da kommst du mit einem Kernthermometer natürlich nicht weit. Weil man gerade so in Alu reinstechen geht nicht.
Aber der misst an der Spitze doch, ne? Kontakt.
Da gibt es extra Flächenmessgeräte für.
Okay.
Was heißt Geräte? Spitzen für, ja?
Ja.
Der hat dann vorne ein Plättchen und da kannst du dann genau die Flächentemperatur messen. Oder es gibt auch noch Drähte. Ich weiß nicht genau, was du mit denen machst. Wie gesagt, ich war da jetzt. Das sind so die beiden, die ich kenne. Und ich habe mir jetzt ein Einstechthermometer, nein, ein Einstechtemperaturfühler, weil das
eine Ding, Fühle, du, genau.
Das, was du vorne ranpackst, ist halt der Temperaturfühler.
Mhm.
Mit einem Miniaturanschluss, Mini-K heißt dieser Anschluss, da auch erstmal durchzublicken, war auch etwas interessant.
Ja.
Und die Spitze kostet jetzt auch nochmal 30 Euro.
Ja, die sind teuer.
Ja, aber wenn ich jetzt überlege, was hat dein Temperaturmessgerät insgesamt gekostet?
Das ist schon so lange her. Ich glaube
60, 70 irgendwie so, ne?
Ja, kann sein. Vielleicht ein bisschen mehr. Ich habe das verdrängt. Ich bin froh, dass ich es mir irgendwann gekauft habe und habe den Preis verdrängt, weil es war schon echt teuer, aber es ist geil. Das ist einfach wichtigstes Equipment neben dem Messer für mich. So in der Kante.
Ja. Ich muss dem Christian gerade eine kurze Textnachricht schreiben. Nämlich gesagt, ich lese vor, benutze doch die Räusper-Taste. Und ich so, während ich spreche.
Ja, ist doch auch mal schön, durch den Monolog.
Alles klar.
Blub, blub, blub.
Ja, jetzt bräuchte man noch eine Mute-Taste für die anderen.
Genau, jetzt
rede ich. Wenn der zu viel blabert, dann wir nennen sie die Sven-Taste, dann drückt man die einfach weg.
Das ist so Kanzler-Duell-Taste, so dann genau. 30 Sekunden, Sven, deine Zeit. Jetzt bist du dran mit Quatschen.
Hey, auch mal ein interessantes Podcast-Format, ja, wo man einfach so eine Software bastelt, die jedem Gesprächsteilnehmer eine Minute oder einen definierten Zeitraum zur Verfügung stellt, den dann automatisch stumm schaltet und den nächsten rannimmt und das so im Kreis, bis man halt fertig ist.
Genau. Das könnte crazy werden, aber es wäre eine witzige Geschichte.
Ja, man kann ja auch die Zeit selber unterbrechen, wenn man sagt, man ist fertig, man hat nichts mehr und dann ist halt der nächste dran. Das wäre gar nicht mal so schlecht.
Ja.
Kann man bestimmt mal was machen. Naja, auf jeden Fall, ich bin echt schon gespannt, wenn das Ding dann jetzt ankommt, werde ich einige Untersuchungen vornehmen. Und ich hoffe ja, dass ich mit dem Messthermometer dann auch in kochende Flüssigkeiten reinfühlen kann, die auf meinem Induktionsfeld stehen.
Ja, das ist nicht so einfach. Damit habe ich auch ein Problem.
Geht's bei dir dann auch immer aus?
Es geht nicht aus, es schwankt. So, aber es ist so wirklich so nicht um ein paar Grad, sondern der spinnt völlig mit den Zahlen. Das geht in alle möglichen Richtungen.
Ja.
Also ich muss ihn ausmachen oder runterziehen von der Platte, um das zu messen.
Ja.
Leider funktioniert das nicht sauber.
Ich meine, das wird ja noch gehen, wenn denn die Messzeit nicht so lange wäre. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, wie träge dieses Thermometer ist. Das andere, was ich habe, dieses kleine Halteding, sie da, das ist ja, ich glaube, so ein 10, 15 Euro Teil gewesen von, ich glaube sogar Fackelmann war es.
Mhm.
Das war das günstigste, was ich jetzt erst hier so gefunden hatte, auch in digital. Und wenn du das halt dann da rein hältst, zack, geht sofort aus und ist halt doof. Gerade wenn du so im Topf was frittieren willst du schon mal wissen, so wie heiß ist das jetzt eigentlich?
Das ist auch eine Idee, ja.
Ne? Gerade wenn dich dann jemand fragt, ja, wie heiß frittierst du das und so, kannst du immer nicht sagen, weil du hast das halt irgendwo im Gefühl, dass es richtig ist oder denkst es im Gefühl zu haben und wunderst dich, warum jahrelang deine Pommes halt mistig werden und kannst das so vielleicht ein bisschen schlecht einschätzen. So kann man das einfach mal direkt das Fett messen und dann wüsstest du Bescheid.
Ja. Gibst du denn auch den Tipp mit dem Kochlöffel? Ein Holzkochlöffel beim Frittieren oder?
Ja, ja, aber wie heiß ist das dann?
Keine Ahnung.
Alter, wir leben im 20. Jahrhundert und wir reden beim Kochen immer noch über so ein Schmonsens wie, wenn ein Holzkochlöffel da reingehalten wird und dann Blasen blubbern lässt, dann ist die Temperatur richtig. Ja, Alter, wie heiß ist es denn dann?
Ja gut, aber du redest doch auch immer davon, dass die Leute das reproduzieren müssen zu Hause. Wenn sie sich
wir sind im 20. Jahrhundert angekommen, sollen sich einfach mal ein kleines Du, und wenn es dieses 15-Euro-Ding ist, ja, prinzipiell ist das ja gar nicht schlecht. Was mich an dem Ding stört für mich ist, die Spitze ist zu dick. Also wenn ich zum Beispiel in Lammrücken reinstechen will oder ein anderes feines Fleisch. Und mir dauert die Erfassung der Temperatur zu lang.
Ja, ja, klar.
Also das sind so die zwei Kritiken, die ich daran habe. Ansonsten kann man damit arbeiten.
Ja, ist halt wirklich die Frage, wenn man sich für 15 Euro jetzt so ein Ding kauft, man ärgert sich, man hat dann ein Jahr Spaß dran und kauft sich dann doch das Teure. Das ist natürlich jetzt runtergebetet. Kauft euch direkt das Beste, spart lieber ein bisschen länger, habt ihr wahrscheinlich mehr Spaß dran.
Ja, gebe ich dir sofort recht. Das Gleiche sage ich auch immer beim Pürierstab, ja.
Ja.
Einmal den richtig teuren SG und dann tut's auch nicht mehr weh.
Oh mein Gott. Einmal den teuren SG. Oh mein Gott.
Ja, aber weißt du, das bereust du halt nicht. Du bereust halt nur das Geld, was du nicht ausgegeben hast.
Ja.
Ja. Du stehst da nicht, Hölle, Hölle, ich habe 100 Euro. Weißt du, 100 Euro sind jetzt auch nicht so viel, finde ich. Klar, für einen Taschenrechner ist das mit Sicherheit viel, für einen Computer ist es halt wieder gar nichts und für ein Werkzeug, was zuverlässig seine Arbeit tut und das auch mit einer vernünftigen Leistung, ja, also du kannst ja prinzipiell alles auch mit so einem Billo-Pürierstab irgendwie machen.
Mache ich zum Beispiel bisher seit Jahren mit dem Braun, aber ich bin jetzt auch angefixt von deinem SG-Tipp, weil ich frecke die Dinger auch mindestens alle eineinhalb, da sind die durch.
Ja, und der hält halt und das rechnet sich auf Dauer. Natürlich muss man dann überlegen, habe ich das Geld? Also einem Studenten zu sagen, kauf dir diesen SG-Stab, ist mit Sicherheit auch ein guter Tipp, aber vielleicht hat er einfach nicht das Geld und will trotzdem jetzt schon anfangen.
Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel hier im Ferienhaus, es ist ein Mix aus, wie heißt denn das, zum Sahne steifschlagen und Teig kneten, also so eine Rührmaschine, also eine Hand.
Und hinten so ein Aufsatz.
Genau, wie heißen die? Ein Rührgerät? Handrührgerät. Und da ist
mit
einfach ein
Mixaufsatz. Das ist so zum Kotzen, weil das ist so unhandlich. Das ist der letzte Dreck.
Aber bevor du gar nichts hast, geht das auch. Wenn du nur ein Gerät leistest.
Wobei doch, stimmt, dann geht das auch und dann leidest du und dann freust du dich, wenn du endlich das Geld zusammengespart hast und dir einen vernünftigen kaufen kannst.
So ist es, ja.
Die Dinger sind halt echt sowas von super unhandlich und ich würde nie jemanden ernsthaft empfehlen, hey, du kannst doch deinen Anstöpsel-Pürierstab für dein Handrührgerät benutzen.
Naja, wenn jemand zum Beispiel ein Handrührgerät hat, ein altes beim Auszug mitgenommen und würde gern einen Pürierstab, hat aber keine Kohle, könnte er sich vielleicht günstig so einen Aufsatz für dieses Ding holen, dass er dann wenigstens damit mal anfangen kann. Weil wenn du nur dieses Gerät brauchst, für dran zu schrauben, also nur diesen Pürierstab-Aufsatz.
Aber ich glaube, da kriegst du fast günstiger einen neuen Handrührer als ein Ersatzteil für sowas.
Ja, habe ich jetzt auch gemerkt. Mich fehlt dieses Gerät. Meine Mutter sind bei den Quirlen. Sobald die einen Tick verbogen sind,
ach, kann's vergessen,
fliegt der ganze Teig oder was auch immer durch die ganze Küche.
Ja.
Musst du neu bestellen. 30 Euro für so zwei Rühr und für den gleichen Scheiß, der wieder verbiegt.
Ja.
Das ist wirklich peinlich. Ich habe für meinen Tefal 0815 Scheißding, da ist mir das auch passiert. Da habe ich mir richtig geniale Vollstahl-Dinger geholt. Also nicht diese dünnen Drahtdinger, sondern die sind einfach total massiv und da kann nichts verbiegen und da kann vor allen Dingen auch nichts ausbrechen. Da ist kein Plastik dran, das ist komplett Metall.
Mhm.
Supergeil. Also
die
haben dann vielleicht nochmal 15 Euro gekostet. Das war, fand ich,
insgesamt?
Sehr, das Gerät hat, glaube ich, 25 mal gekostet. Dann sind mir die mal am Arsch gegangen und dann habe ich mir diese neuen Quirle geholt für 15 Euro und halten
beide jetzt insgesamt für 15.
Ja,
das ist doch geil. Da kannst du nichts sagen. Wenn sie dann halten, super.
Ja, da kann dann nichts mehr passieren. Und leider gibt es das für diesen, ich glaube, es ist ein Krupps-Gerät, kannst du vergessen.
Krupp-Stahl. Der Teig verbrennt. Krupp-Stahl. Aber ist doch wahr, weißt du, Plastisch-Scheiße.
Ja.
Schlimm ist das. Es gehört verboten. Ich frage mich sowieso schon, was nach Plastik als Werkstoff drankommt. Und wann es denn soweit sein wird.
Ja. Ich meine, du bist ja da wirklich am Puls der Zeit. Du arbeitest damit.
Ja, ich arbeite damit, genau. Und wir merken, dass es teurer wird.
Mhm.
Aber ich glaube, wenn dann was Neues kommt, dann sind es irgendwelche Harze. Würde ich mir jetzt so vorstellen.
Mhm.
Irgendwas.
Ist wirklich spannend, ja.
Ja, überleg mal, was alles aus Plastik heutzutage ist. Und was man auch nicht einfach so aus Holz oder Metall machen könnte.
Ja. Ja, es ist halt, glaube ich, für viele einfach, wenn sie es einfach benutzen und das in ihrem Material verwenden, aber denken die gar nicht drüber nach, ob es vielleicht doch was anderes nehmen könnte, was es langlebiger, aber vielleicht aufwendiger in der Produktion machen würde, ne?
Ja, es geht eigentlich nur darum, bezahlen es die Leute.
Mhm.
Ja. Wenn ich jetzt überlege, wir machen halt viele Transportlösungen für die Autoindustrie, das kannst du halt mal nicht einfach aus Metall oder aus Holz in der Art bauen.
Mhm.
Ja. Da sind ja auch viele Wegwerfprodukte bei, wobei Wegwerf hört sich jetzt so an, wir schmeißen es in den nächsten Mülleimer. Das geht ja nicht. Das sind ja schon große Stückzahlen und viele Teile. Und was wir zum Beispiel machen, ist, wir achten sehr darauf, dass wir recyceln können, was wir können. Wir lagern jeden Müll nach Sorten getrennt, damit der möglichst verwertet werden kann. Aber das sind halt echt enorme Mengen an Kunststoff, die allein schon in ein so einer Kunststoffbude da an Abfall anfallen pro Tag.
Mhm.
Ja. Und das bisschen Kunststoff, was du zu Hause hast, das ist halt nix, das ist gar nix.
Ja. Ja.
Das, was du komplett an Kunststoff zu Hause hast, habe ich an Abfall an einem halben Tag.
Ja, ich glaube das. Aber du hast es ja dann wahrscheinlich auch sehr gut zu trennen. Also das.
Ja, wir haben ja dann pro Arbeitsplatz eigentlich nur eine Kunststoffsorte und von daher ist das mit dem Trennen dann nicht so schwer.
Ja, du warst ja wahrscheinlich dann, wenn du sagst Kunststoffsorte, also im Haushaltsmüll hast du ja verschiedene Kunststoffsorten, die du trotzdem zusammen alle in eins schmeißt, ne?
Ja. Ja, Kunststoff. Spannendes Ding. Spannendes Thema. Ich würde gerne mal. Ich glaube, ich gucke mir heute Abend auf YouTube mal an, wie Kunststoff hergestellt wird. Das habe ich mir nämlich noch gar nicht reingezogen. Auf jeden Fall wird der irgendwie gewalzt, extrudiert. Also quasi so wie Nudelteig.
Ah, da schließt sich doch der Kreis.
Ja, Nudelteig wird ja auch so platt gewalzt. Ich weiß nicht, extrudiert, das heißt, glaube ich, langgezogen, heißt, glaube ich, nicht platt gedrückt. Das muss ich mir mal angucken.
Hast gesehen, die Ylva hat im Moment ihr Backsuchtrezept in die Kommentare hinterlassen. Zum letzten Küchenfunk? Hast du reingeguckt?
Backsuchtrezept? Was ist denn ein Backsuchtrezept?
Ja, wonach sie im Moment süchtig ist.
Und so. Ach so, nee, habe ich noch nicht. Weißt du, das Doofe ist ja auch, selbst wenn ich folge ja dem Küchenfunk auch auf Twitter. Irgendwie, ich sehe immer nicht, wenn es eine neue Folge gibt.
Du hörst die gar nicht, oder was?
Doch, ich höre die dann nur nicht gleich, aber das Schlimmste ist, ich retweete das dann nicht, weil das irgendwie. Ja, das läuft halt so vorbei und dann merke ich, war eine neue Folge, wie teile ich das jetzt? Und dann muss ich wieder klicken und bla und blub. Ich glaube, wir müssen mehr Tweets mit dem Küchenfunk rausholen.
Ja. Ich habe schon gedacht, dir gefällt der Küchenfunk nicht, dass du es deswegen nicht machst. Es ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass du das gar nicht retweetest.
Doch, mir gefällt der Küchenfunk. Also ich höre ganz gerne auch die Folgen, wo ich gar nicht dabei bin. Die Folgen, wo ich drin war, die höre ich eigentlich nicht, weil die kenne ich ja schon.
Ja, das stimmt. Ich auch, deswegen höre ich gar keine einzige Folge. Ich bin ja immer also, da.
Ja, also ich höre immer die Outtakes dann bei den Folgen, die ich schon kenne. Das ist immer ganz interessant.
Ja. Nee, Ylva hat ihr Ciabatta-Rezept gerade mal quick and dirty in unsere Kommentarfunktion reingehackt. Und
ja.
Da hat sie dann auch, ich glaube, genau von dem gesprochen, wo wir es auch von hatten, dieses spezielle Falten von Teig. Also wenn du den dann zur Mitte
wirken.
Ja, hier steht ja zur Mitte hin kneten, in Klammern falten.
Ja, es ist aber ein Wirken.
Okay.
Also das, was sie macht, ist falten, klar. Das ist einfach, wenn du jemanden sagst, du musst das jetzt falten, weil darunter kann er sich was vorstellen. Aber ich glaube, sie meint das Wirken, also das Brot in Form bringen. Mhm. Ohne das jetzt gelesen zu haben.
Viermal je im Abstand von 20 Minuten einmal rundrum zur Mitte hin kneten.
Achso, dann kommt das Wirken später nochmal wahrscheinlich.
Was ist denn das?
Was denn?
Rund zur Mitte hin kneten, falten. Wie oft denn? Oder nur einmal?
Christian, oder? Christian, wenn ich jetzt nachgucke, dann bricht wahrscheinlich die Verbindung wieder weg.
Ja, okay. Wir müssen da mit Ylva nochmal drüber reden.
Ja. Also du musst mir das vorher sagen, weil dann rufe ich die Seite vor der Aufnahme auf und dann kann ich das dann auch mitlesen.
Ja. Auf jeden Fall ein schönes Ciabatta-Rezept. Ich werde es mal ausprobieren. Ich habe extra gestern Hefe gekauft. Ich habe jetzt sogar frische Hefe gekauft. Habe ich hier gefunden. War gar nicht so einfach. Versteckt sich nämlich hier. Du hast ein riesen Regal voll mit Baguettes. Und dann hast du nicht ein Baguette, sondern du hast sortenweise Baguette in sogar Vollkornbaguettes, was so eins in dem ganzen Regal. Und direkt daneben sind so die Patissier-Geschichten, so Blätterteig-Schweinereien mit Schokolade und Cremes gefüllt und sowas. Und so ganz in der kleinen Ecke, da siehst du dann so kleine Würfelchen. Da kannst du dann die Hefe finden. Aber muss nicht meinen, dass das irgendwo bei den Nudeln und Teigwaren in den anderen Regalen, das durch den ganzen Supermarkt an der anderen Ecke steht. Also gar nicht so einfach, hier frische Hefe zu finden. Von Heimtipp bekommen von einem Foodblogger hier aus der Region, der mir dann sagte, dass ich da die frische Hefe kriege. Damit muss ich aber bald anfangen, wenn das der Teig so lange ruhen muss, sonst bin ich bald wieder zu Hause, bevor ich den Teig gebacken habe.
Du kennst auch alle Foodblogger der Welt irgendwie, ne? Wo du hinfährst, ist Foodblog-Treffen.
Ja, also ich bin da wirklich wie ein Trüffelhund. So, was das angeht, ich glaube, da habe ich ja schon mal von erzählt, weiß ich gar nicht. Ich habe auch mal drüber geschrieben. Hier in einem Ferienhaus direkt in der Straße war ein Zettel an der Tür, dass sie ein Personal Chef ist. Das heißt, du kannst sie buchen, dass sie zu dir nach Hause kommt, um dort zu kochen. Und das gibt hier in der Provence sehr viele Amerikaner und sowas, die das dann gerne machen. Die gehen dann nicht essen, sondern die kommt zu dir nach Hause und kocht dann, das ist ja noch das Geilste, was sie möchte. Sie kommt auf den Markt, kauft dann Huhn, weiß der Geier, Gemüse, alles, was gerade frisch ist, kommt zu dir nach Hause und bereitet dir dann ein Drei-Gang-Menü zu für x Personen oder auch x-Gang-Menü. Und ja, du musst einfach nur die Küche zur Verfügung stellen und das macht sie so beruflich, macht noch Kochkurse und ja, bloggt auch. Und die habe ich dann, diesen Zettel gefunden und habe sie dann einfach mal angeschrieben und dann haben wir mal was zusammen gekocht.
Ja, das hört sich toll. Habt ihr Fotos gemacht irgendwie? Ein paar schöne.
Ja, genau. Das war ein venezianisches Risotto mit mir zusammen gekocht. Das war, es wird, glaube ich, zur Hochzeit klassischerweise gekocht, schon seit wie vielen Jahrhunderten, wo du auch die Innereien vom Huhn und den Kamm mit in so einen sehr fein würfelst, lange kochst und dann auch aus der Karkasse einen Fond ziehst und damit dieses Risotto machst. Unheimlich intensiv, würziges Rezept. Also wirklich was wunderschön. Ich kann es nochmal verlinken. Wenn ich ganz viel Glück habe, bin ich vielleicht sogar morgen bei ihr und wir machen eine kleine Aufnahme. Das wird dann aber in Englisch sein. Die werde ich dann mal zwischendrin irgendwann veröffentlichen, wenn das klappt. Mhm.
Schön. Mhm. Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich sagen.
Huhn. Ah, Safthuhn.
Ja.
Da haben wir, glaube ich, in der letzten Folge hast du ja schön das Rezept zum Besten gegeben und das war absoluter Porno. Ich habe die Foodbloggerin kam zum Essen abends und ich habe das morgens dann entschieden, komm, das mache ich jetzt. Weil du hast das so über den hohen Klee gelobt.
Und?
Das ist der Hammer.
Ja, ne?
Also selbst meine Frau hat gesagt, ey, Christian, ey, das Huhn ist das Beste, was ich jemals gegessen habe.
Und das ist so einfach, ne?
Ja.
Ich meine, da ist echt nichts Schweres dran. Du musst nur drauf achten, dass es nach diesen grob 90 Minuten gar ist.
Ja. Also ich hatte das Problem, es war sehr viel länger drin bei mir.
Ja, deshalb, dann lässt es halt länger drin.
Also es waren bestimmt bei mir über 2 Stunden. Aber das sind auch hier die Hühner, wenn du die, das sind richtige Landhühner und so. Ich weiß jetzt nicht, das vom Fleisch her, es ist sehr ein bisschen fester, ob das da einfach Schwankungen gibt. Aber du darfst es halt, du kannst es super vorbereiten. Ich habe es dann, du hast gesagt, 3/4 Stunde rausnehmen und beiseite stellen. Ich habe es einfach, bevor die kamen, rausgeholt. Dann zerteilt in die einzelnen Stücke, die auf den Rost gelegt und konnte die einfach heiß schießen im Backofen mit dem Grill. Und das hat völlig gereicht.
Du hast sie im Kühlschrank gehabt, oder?
Nein.
Ich wollte gerade sagen, Kühlschrank wäre, glaube ich, ein bisschen sehr kalt, ne?
Nee, das nicht.
Aber was ich meine ist halt, 90 Grad im Ofen sind Pflicht, 90 Minuten sind halt nur ein Anhaltspunkt.
Ja.
Aber wenn du es bei diesem Schritt gar kriegst und es nicht zu früh rausnimmst, kann dir eigentlich bei diesem Rezept nichts mehr passieren. Klar, wenn du dann die krasse Oberhitze machst, vielleicht, dass es dir anbrennt, aber ey, da musst du halt nur ein bisschen gucken. Aber ansonsten, ja, du kriegst es immer wieder genauso saftig. So muss Küche sein. Das ist so simpel.
Ja.
Ja. Hast du nachher noch einen Aromaanstrich gemacht?
Nee. Ich habe das einfach so gelassen, wie es war. Ich habe es auch nicht mehr gesalzen. Es war.
Nee, du brauchst es nicht salzen. Das ist so geil, ne? Es ist so gleichmäßig schön und überhaupt nicht übersalzen.
Ja. Und meine Frau sagte, das schmeckt so nach Huhn.
Ja.
Das schmeckt so Huhn.
Genau.
Das ist geil. Das ist so richtig schöner Huhngeschmack. Ja. Und der auch nicht aufdringlich ist oder du sagst, du musst da jetzt Kräuter oder irgendwas dran schmeißen, sondern es ist einfach
Huhn. So schmeckt Huhn.
Ja. Und es war eigentlich auch ein guter Tipp von dir zu sagen, es zu zerteilen, bevor man es unter den Grill knallt. Dadurch hast du nachher nicht die Arbeit, wenn die Gäste da waren und musst an den Huhn rumschnibbeln. Ja. Das ist am Tisch schon mal ein bisschen schwierig. Ich glaube, beim nächsten Mal würde ich sogar dann, wenn du es in Einzelteilen unter den Grill packst, bei 65 Grad Kerntemperatur rausholen, weil Teilen unterm Grill, um die Haut knusprig zu kriegen, zieht das noch so stark nach, dass du dann auf alle Fälle auf die 75 kommst.
Ja, das werde ich auch mal ausprobieren. Übrigens, das habe ich ganz vergessen, weil ich das beim Zubereiten hier von Huhn meist auch vergesse. Hast du schon mal einen Huhn tranchiert?
Man könnte es so nennen, aber ich...
Ist dir nicht geglückt?
Doch, eigentlich schon. Ich würde schon sagen, wie machst du's?
Nee, sag du mir erstmal, wie du es machst.
Also ich schneide zuerst die Beinchen ab, dann die Flügelchen ab und dann gehe ich hin und leg die Brüste nach oben und schneide genau zwischen die Brüste, da ist so ein Brustbein.
Ha!
Falsch.
Was ist mit dem Brustbein?
Das steht hoch.
Ach, du meinst hier, ja, okay, nee, erzähl weiter, ja.
Und da schneide ich ein, links und rechts davon,
ja.
Bis auf den Rippenbogen,
ja. Hm.
Und versuche dann eigentlich so ein bisschen aufzuklappen und dann an den Rippen vorbei die Brust zu lösen.
Und das funktioniert nicht so prall, ne?
Das ist schwierig, ja.
Und warum?
Weil es heiß ist?
Weil du den scheiß Glücksknochen drinnen lässt.
Ich lass den Glücksknochen drin.
Ja.
Hat das Mädchen auch gesagt.
Nee, kennst du den Glücksknochen nicht?
Nee.
Das ist doch, ich weiß nicht, der hat auch eine richtige Bezeichnung. Das ist wie so eine Stimmgabel.
Ja.
Die du brichst und in der Mitte ist ein Wirbel oder ein Brustwirbel, irgendwie sowas. Derjenige, der den an seinem Stück dann hat, also zwei Leute nehmen das zwischen zwei Finger jemals, brechen den und wer das Ding dann an seinem Stück hat, der hat halt Glück.
Mhm.
Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der heißt. Der sitzt... Ich glaube oben am da wo der Kopf mal war.
Mhm.
Das Ding musst du einfach vor der Zubereitung rausnehmen.
Okay. Glücksknochen vorher raus.
Ja, und das hört sich jetzt so, ja toll, dann ist der halt weg. Nein, dann das ist, du hast doch vorher auch schon mal Huhn zubereitet, ne?
Mhm.
Bevor du dieses geile Saftrezept hattest.
Ja.
Wie war das Huhn davor?
Halt trockener.
Also und wie war das Huhn jetzt?
Saftig.
So, und genau so groß ist der Unterschied beim Hühner auseinandernehmen, wenn du diesen Glücksknochen vor der Zubereitung rausnimmst.
Ja.
Und das ist echt Wahnsinn. Ich vergesse das immer wieder, weil ich halt auch nicht ständig Huhn mache. Aber du brauchst den halt vorher nur einmal rausmachen und im rohen Zustand ist das total simpel, ja?
Mhm.
Und dann kannst du ganz einfach am Brustkorb langschneiden. Das ist unvergleichlich viel einfacher.
Okay.
Da einfach mal dran denken. Ich muss mir mal wieder einen Huhn kaufen, dann mache ich da ein Foto von und mache das
nochmal
so.
Ja, das ist eine gute Idee. Erklär. Aber generell war das Tranchieren schon richtig so.
Ja, nur dadurch wird das echt, das kann man sich nicht vorstellen, wie viel einfacher das wird.
Okay.
Echt genauso wie so viel einfacher, wie dein Huhn saftiger wird, wenn du das so machst, wie ich dir das erklärt
habe. Aber Bürzel abgeschnitten habe ich auch, fand ich einen guten Tipp.
Ja, ist vor allen Dingen bei Wildgeflügel oder beziehungsweise so bei dunklem Geflügel, wo man dann ja eine Soße von zieht. Ja?
So Fasan und...
Bei dunklem Geflügel, also Gans, Ente.
Ah, okay.
Weißt du, bei sowas, da machst du ja viel Soße von dem Fond und da willst du es halt nicht drin haben, weil das ist halt einfach unnötig bitter und das bringt dir halt gar keinen Vorteil, wenn es dran lässt.
Ja. Das Gute ist auch, wenn du die Teile vorher tranchierst und dann halt nochmal heiß schießt im Backofen unterm Grill, du hast die Karkasse, hat keiner dann rumgesabbert, da kannst du dann einen schönen Fond rausziehen. Habe ich jedenfalls gemacht.
Ja.
Also ich habe die Teile dann alle schön runtergeschnitten und angebraten mit Zwiebeln, Sellerie und sowas und habe dann einfach noch einen Fond angesetzt und den einreduziert und habe jetzt einen schönen Hühnerfond noch im Kühlschrank.
Und weißt du, was du da auch noch machen musst, wenn du so einen geilen Hühnerfond haben willst? Du nimmst die Flügel des Viechs vor dem Garen ab,
aha,
und brätst sie richtig schön mit an.
Ja. Also ich hab, ja, die Flügel hatten wir nicht mitgegessen, deswegen habe ich die Flügel komplett mit in den Fond getan.
Ja, aber wenn du die anbrätst, kriegst du da auch noch Röststoffe mit, mhm, dran. Und das ist geil. Das ist auch für eine Hühnersuppe sehr geil, weil das einfach nochmal gekocht ist, hat manchmal so ein bisschen sehr, sehr flachen, sehr weichen Ton. Und gerade beim Geflügel da so ein Kick angebratenes mit reinzukriegen, das ist cool, ja, Wahnsinn. Genauso wie du zum Beispiel, wenn du einen Wildfond machst, wenn du einen Fond machst, ich sag mal einen Rinderfond, dann kannst du auch einfach eine Brühe machen. Ja, machst du von Wild nie. Wild wird immer angeröstet.
Ja.
Ja. Das schmeckt halt so viel geiler. Das ist cool. Ich habe ja dieses Safthuhn-Rezept von Heston Blumenthal über ein YouTube-Video gefunden und es ausprobiert und in der Folge, ich glaube, es war Cooking Like Heston, da erklärt er auch seinen Hühnerfond und der funktioniert halt über Geflügel, Flügel und Milchpulver und das röstet er halt richtig krass an und dann wird das halt ausgekocht nachher. Und das will ich auch nochmal ausprobieren. Ich habe das hier einmal ausprobiert und habe die Geflügel ohne Fett im Ofen versucht zu rösten. Das hat nicht geklappt. Die sind halt einfach nur trocken geworden.
Ja.
Ich glaube, es ist besser, wenn man die vorher einmal so ganz bisschen dünn mit Öl einschmiert. Was weiß ich, so ein paar Tropfen in die Hand und dann einmal alles so durchmengen. Und Milchpulver bin ich mir nicht ganz sicher, was ich hier in Deutschland dafür nehmen soll. Aber Kaffeeweißer wird es wahrscheinlich nicht sein.
Ja, aber es gibt doch bestimmt Milchpulver, oder?
Ja, aber wo?
Müsstest du mal fragen, also in dem Bun-Rezept, was ich von den Hamburgern habe, das ist ja auch von, oh, das habe ich ja auch verlinkt in meinem Rezept, wo das Ursprungsrezept herkommt.
Von der Okraschote.
Genau, ja, genau. Die benutzt einfach auch Milchpulver. Also,
ah, ja, okay.
Also ich sträub mich da eigentlich. Ich verstehe nicht so richtig den Sinn dazwischen.
Ich kann dir sagen, wo der Sinn bei der Geflügelbrühe sein soll.
Da kann ich mir das schon eher vorstellen.
Warum?
Ja, das ist keine Flüssigkeit und auch das Anrösten, aber wenn du halt Wasser und Milchpulver zusammen benutzt, frage ich mich, warum nimmst du keine Milch? Bei dir ist das jetzt was anderes. Bei dem Hühnerbrühenrezept, da wird keine Milch drin haben. Da willst du ja wahrscheinlich Aroma oder sowas.
Eiweiß. Du willst den Eiweißgehalt steigern, weil Eiweiß für die Röststoffe sorgt.
Ja.
Und vielleicht willst du das bei den Buns damit auch machen, dass du den Eiweißgehalt steigerst, damit der Teig irgendwie eine Konsistenz oder eine Aromate kriegt. Das weiß ich nicht.
Du tust dir dann auch Wasser hinzu. Warum tust du nicht einfach anstelle Milchpulver und Wasser Milch dazu?
Das weiß ich nicht. Vielleicht ist in den Milchpulvern der Fettgehalt anders. Vielleicht.
Ja, okay.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass das einen Sinn hat, wenn man dann schon Milchpulver schreibt, dass man Milch nicht nehmen möchte aus irgendeinem Grund.
Okay.
Vielleicht kriegst du so auch mehr Eiweiß rein, als wenn du die gleiche Menge an Wasser, an Milch halt nehmen würdest.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Müsste man mal ausrechnen.
Okay. Ja.
Oder auch nicht.
Ah, lecker. Ich habe noch was anderes ausprobiert. Im Ende des Monats bin ich auf dem Winocamp in Geisenheim. Es ist, ich glaube, 28. 29. Juni. Und da koche ich zusammen mit der Annette eine Session.
Ich dachte, wir wollten da. War das nicht das, wo wir zusammen hin wollten?
Da wollten wir auch zusammen hin, ja.
Ist das schon abgesagt oder haben wir das nur auf Maybe geskippt?
Möchtest du noch kommen?
War ja gesagt, wenn es geht, komme ich. Ich weiß noch nicht, ob es geht. Momentan sieht es aber gut aus.
Okay, also ich habe deine Karte schon weitergegeben, aber ich krieg noch eine, das ist kein Problem.
Du hast sie schon weitergegeben.
Ja, ich musste ja loswerden.
Ja, dann sprechen wir da nochmal vorher drüber. Ja?
Ja, machen wir gerne.
Super.
Genau, also es geht um Bordeaux-Weine und da habe ich ein Food-Wine-Pairing gemacht. Da habe ich eine Rezeptreihe gemacht mit drei Rezepten zu den Weinen. Und Annette hat das auch gemacht. Und da gab es dann auch andere Food-Blogger, die da mitgemacht haben und die Bordeaux-Weine haben dann Rezepte ausgewählt und da ist Annette und ich sind es geworden und wir werden auf dem Foodcamp dann ein schönes Food-Wine-Pairing zu den Bordeaux-Weinen machen in der Session.
Christian.
Ja.
Ich in der vorletzten Kombüse hat Holgi gesagt, warum benutzt ihr Köche, du und die Lilly, immer so komische Kochbuchbegriffe? Dann gibt man das da rein und bla. Und Blumen meinte, er bräuchte eine Klingel jedes Mal, wenn ich mit Kochbuchgewäsch anfange. Ich werde mir jetzt auch eine Klingel kaufen.
Okay.
Eine, der Küchenjunge benutzt englische Begriffe, wo er auch Deutsch reden könnte.
Oh.
Dingsies. Weil, nein, ich habe gerade so überlegt, was stört mich dabei so? Und das ist gar nicht so Food and Wine Pairing. Ja, das macht man seit jeher, dass man im Restaurant den passenden Wein zum Essen empfiehlt. Mich stören, glaube ich, immer nur diese hippen englischen Begriffe dafür.
Das ja, aber der deutsche Begriff ist doch so sperrig.
Das stimmt, das ist total doof sperrig, aber es klingt nicht nach Hype.
Ja, aber dafür ist es in einem Wort gesagt, was es ist. Das ist
ja, so. Hast du recht. Deshalb machen englische Rocksongs ja auch mehr Spaß. Ja, weil in Deutsch kann das keiner schreiben.
Ja.
Ja.
Alle singen so fuck, aber keiner weiß.
I want to fuck.
Genau. Ja, zum Beispiel, ja. Alle summen es, aber keiner schnallt ja so richtig, um was es geht.
Wie wird das denn in Deutsch heißen? Food and Wine Pairing.
Speisen und Wein.
Vermählung. Oh Gott. Ja, Englisch.
Ja, ne?
Aber weißt du, es hat echt immer so diesen Anstrich von, ah, das ist jetzt hip, das ist jetzt hype, das müssen wir jetzt machen. Genauso Foodblogger. Ich habe das, glaube ich, schon öfters gesagt. Blogger und Podcaster. Ich finde diese Begriffe so schrecklich. Ja, na. Wir müssen da mal irgendwas anderes finden.
Tja.
Wir machen halt geile, wir machen Speise-Wein-Kombinationen, die unheimlich gut zusammenpassen. Das heißt, während wir kochen, also wir haben das Gericht an diesen Wein angepasst und für dieses Gericht den bestmöglichen Wein herausgesucht. Ich glaube, so will man das sagen.
Ja.
Da kriegt man ja auch viel mehr Begeisterung rein, als in, wir machen ein Food-and-Wine-Pairing.
Ja, ich weiß auch eins, aber.
Ja, ist mir schon klar. Du sagst das so schön, ist halt sperriger.
Ja.
Aber es hat echt immer was von Hype. Und irgendwas in mir sagt dann immer, oh Gott, das machen wir seit Jahrhunderten. Das ist jetzt gar nicht so neu, wie ihr alle denkt. Rub, ja. Rub. Das heißt reib.
Ja. Trockenmarinade.
Ja, aber Trockenmarinade hört sich halt so schlecht an, weil ist ja trocken, ist ja nicht saftig. Ne? Trockenmarinade, wenn das auf einer Fleisch stehen würde.
Auf einer Fleisch?
Ja. Die Beef.
Ja.
Fleisch. Trockenmarinade. Das könnte dann auch so eine Bürokratenzeitschrift sein.
Mhm.
Das hört sich so nach Fleisch, Trockenmarinierverordnungsgesetz an. Ja, du hast recht. Deutsch ist schrecklich.
Ja.
Deutsch ist so so emotionslos.
Oder
sind das noch?
Es ist assoziiert die falschen Emotionen. Das ist bei dem Rub und Trockenmarinade, da hast du einfach so von der Emotion her eine falsche Vermittlung.
Mhm.
Also es ist so, was Rub positiv ist, ist es halt Trockenmarinade einfach negativ so.
Das ist und wie schmeckt ihr Essen? Richtig schön trocken. Ja, nee.
Das kannst du nicht verkaufen.
Nee. Aber du hast jetzt gerade meine komplette Überleitung ins Dritte Reich kaputt gemacht.
Oh, besser. Da habe ich ja gerade nochmal Glück gehabt.
Nee, ich hätte jetzt halt gesagt, haben wir eine solch emotionslose Sprache, weil wir uns nicht mehr für irgendwas begeistern wollen oder dürfen nach dem Dritten Reich?
Naja.
Weil wir uns da einmal zu viel begeistert haben?
Ich weiß nicht. Naja. Das würde.
Nee, aber mir fällt das immer wieder auf. Wir sind schwierig zu begeistern. Wir suchen immer den Haken an der Sache.
Das stimmt. Also man meint immer, da jetzt was nicht. Das stimmt schon, ja.
Ja.
Naja, das wird sich.
Ich sag reib und ich mache ja keine Essens-Wein-Kombination, weil ich keine Ahnung von Wein habe.
Ja. Also, was witzig wird, es sind bei meinem Rezept ist es die Auster geworden. Mit einem.
Hatte ich nicht was bei dir gesehen mit Liquid Smoke?
Genau.
Gesehen?
Das ist die Auster mit Liquid Smoke, Limette, Tabasco, ein bisschen Olivenöl, ja, so in der Kante. Das ist die Marinade, so ein paar Tropfen dann auf die Auster. Das wird das Pairing zum schönen Bordeaux. die Kombination, die, die Essens-Wein-Kombination werden, die ich machen muss. Und ich glaube, also es werden 40 Austern zu öffnen sein. Ich muss eigentlich schon in Übung gehen, dass das auch nicht gut funktioniert.
Die kannst du doch frühzeitig öffnen oder auf Eis legen.
Ja, es muss halt alles da sein.
Das stimmt. Aber jetzt erklär mir doch mal bitte, was ist Liquid Smoke?
Es ist im Grunde ja einfach nur eine Flüssigkeit, die sehr stark nach Rauch schmeckt.
Künstliches Raucharoma.
Nee, es ist nicht künstlich. So, ich hatte das beim Artback Day da waren auch ein paar Foodblogger, haben wir das kurz besprochen. Es wird irgendwie aus Holzkohle gewonnen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das für gesundheitliche Folgen haben soll. Aber auf jeden Fall, es ist nicht 100% künstlich. Ich weiß nicht genau, wie es sich zusammensetzt. Aber du kannst das wohl auch mit einem geräucherten Tee machen. Das ist, ich weiß nicht,
du würdest den Teebeutel räuchern und nachher aufbrühen und hast halt das Raucharoma mit drin. Ne?
Ja, es gibt aber schon einen, ich glaube, ich weiß nicht, ob es japanisch ist, ich muss gerade nachgucken, ein schwarzer Tee, warte, ein Tee, das ist ein Lapsang Zugong Tee, also ich werde das verlinken. Es ist ein schwarzer Tee, genau, der über Kiefernwurzeln geräuchert wird. Und wenn du diesen Tee halt zubereitest, würde das genauso gut funktionieren als Rauch. Du musst nicht.
Chris, du bist gerade stumm geschaltet.
Ja, diese blöde Taste.
Du musst nicht.
Du musst nicht. Du musst nicht unbedingt diesen Tee verwenden. Der ist halt auf jeden Fall natürlich, wenn du den nimmst. Aber ich habe keinen.
Aber entschuldige, der wird doch auch geräuchert sein.
Der ist geräuchert, ja. Der Tee ist schon geräuchert. Also du hast jetzt einen, wenn du selber keinen Smoker hast wie ich, und auch nicht die Möglichkeit hast, dir irgendwo einen hinzustellen. Du hast es ja, glaube ich, aber schon mal versucht in der Küche, in der Pfanne mit Räucherchips, oder?
Im Topf mit Räuchermehl und getrockneten Tomaten.
Ja, kann man machen, aber ich finde das sehr schwierig, die Ergebnisse da reproduzierbar hinzubekommen. Deswegen finde ich halt in der Flasche oder jetzt halt diesen Tee, den muss ich mir nochmal bestellen, weil das halt die natürlichere Variante ist, einfach Raucharoma zu kriegen.
Okay. Das wird jetzt etwas länger dauern. Jetzt erklär mir doch mal bitte, in welchem Lebensmittel natürlicherweise Raucharoma drinne vorkommt.
Natürlicherweise.
Du sagtest natürlich. Also meiner Meinung nach ist die einzige mögliche Form nehmen wir zum Beispiel an ein Tier oder eine Pflanze, auf natürliche Art und Weise ein Raucharoma zu applizieren, ein Waldbrand.
Okay.
Der nicht von Menschen ausgelöst worden ist.
Aha.
Alles andere ist ja nicht natürlich.
Okay.
Nichts schmeckt nach Rauch auf natürlichem Wege.
Ja.
Ich mache das jetzt deshalb auf dieses Fass, weil ich die Diskussion mal über was man darf und was darf man nicht und warum macht man das und sollte man das machen, ist das Fuscherei oder ist das Kochkunst, mal so ein bisschen anstacheln will. Du kombinierst eine Auster, also ein Tier aus dem Wasser mit Wasser, die Auster wird ja mit Meereswasser serviert, die in der Muschel selber noch drin ist. Kombinierst du mit Rauch?
Mhm.
Warum?
Um einfach einen neuen Geschmack zu bekommen?
Ja, aber das ist doch keine Kochkunst und das passt doch eigentlich nicht zusammen. Und es ist nicht so, dass du die Auster geräuchert hättest.
Ja, weil ich habe das Problem, wenn ich die Auster anfange zu räuchern. Je nachdem, wie das funktioniert mit Hitze oder sowas, bekomme ich schon einen Garprozess hin. Was ich nicht haben will. Es geht einfach um
die. Ja, es geht ja darum, du willst die Auster lebend essen. Also eine Auster lebt, wenn man sie isst. Ansonsten ist sie tot und lebensgefährlich unter Umständen. Oder, beziehungsweise gesundheitsschädlich, sagen wir das mal so. Lebensgefährlich wäre jetzt vielleicht, Austern, hoher Eiweißgehalt, kann schon lebensgefährlich werden, ist aber hauptsächlich gesundheitsschädlich. So.
Genau. Ja, es geht einfach um einen Mix von Aromen.
Okay. Du möchtest jetzt also Raucharoma an ein anderes Lebensmittel bekommen. In diesem Fall die Auster. Das heißt, du kannst die Auster selbst nicht räuchern.
Nicht gut. Würde ich jetzt mal sagen. Es geht bestimmt, aber nicht mit meinen
Mitteln. Nein, es geht nicht, wenn du sie frisch haben willst.
Ja.
Ja. Dann möchtest du, willst du denn nur den Rauch ran haben oder sagst du, nee, Hauptsache Rauch? Ich meine, du könntest ja auch was anderes, was du auf die Auster packst, räuchern.
Könnte man auch machen. Das wäre auch eine schöne Variante, ja.
Anstatt, ja, also ich sag mal, dieser Flüssigrauch, der hat ja was von Fusch. Du kaufst das, gibst das da drauf und alle denken dann so nach, boah, wie hat er das gemacht, der geile Hund? Eine lebende, frische, geräucherte Auster. Und deine Glanzleistung bestand dann darin, eine Flasche aufzumachen und einen Tropfen Liquium, also einen Tropfen Flüssigkeit darauf zu packen. Fühlt sich doch auch doof an, oder nicht?
Das ist aber der Mix aus den verschiedenen Aromen. Es ist ja nicht nur Liquid Smoke drin und dann sage ich, ich bin fertig. Es geht ja auch um die Ausgewogenheit von Säure durch die Limette, von der Schärfe vom Tabasco, dem leichten, Schalotte, die gewürfelt ist, Schnittlauchige da drin.
Das ist schon. Ist die Kochleistung, die dahinter steckt, nicht dieses, boah, das Ding schmeckt nach Rauch, sondern dass du viele verschiedene Aromen möglichst genau zuführen willst, dass ein sehr ausgewogenes Verhältnis der verschiedenen Aromen.
Du willst ja die Auster auch nicht totschlagen von ihrer, dieser Mehrgeschmack, da musst du halt gucken, dass es nicht zu viel wird. Und das ist einfach der Mix. Natürlich ist diese Kochleistung bei 6 Zutaten jetzt nicht so groß. Das ist bei dem Hefeteig anders. Da musst du halt handwerklich noch ein bisschen mehr. Ich glaube, meine größte Arbeit wird dabei sein, die scheiß Austern alle aufzumachen. Aber ich stimme dir schon zu. Du hast schon das Problem mit dem Liquid Smoke, dass du eine Zutat hast, die du an das Produkt bekommst, was nicht auf dem üblichen Weg passiert, wie jetzt zum Beispiel Räuchern. Aber ich finde, das ist auch wieder das Spannende daran.
Ja, ich wollte nämlich jetzt auch gar nicht sagen, so böse, pfui, du nimmst Kunstzeug, sondern was ich viel spannender finde, warum denkt man denn, dass das böse pfui ist? Ja, so, du nimmst was aus der Flasche, was Fertiges. Du kannst es ja eh nicht räuchern. Mhm. Ja, du könntest, wie gesagt, eine Zutat, die du oben drauf packst, eventuell räuchern. Mhm.
Vielleicht die Schalotte, die Schalotte räuchern oder sowas, könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen.
Das könnte man mit Sicherheit. Mhm. Ne? Die Schalotte hat genug Feuchtigkeit, dass sie das aushält. Machst du die frisch drauf?
Die Schalotte?
Ja. Okay.
Einfach auch ein bisschen diese Schärfe wieder, diesen leichten Crunch auch, also ich weiß nicht, Crunch, diesen Zwiebel.
Zwiebelwiderstand.
Zu bekommen.
Ja, Crunch trifft es nicht genau, aber ich weiß genau, was du meinst, die Zwiebelige, ja. Wir nennen es saftiger Crunch.
Ja, oder so.
Ja, weil du hast ja auch immer so diesen Saft, der dann aus den Zwiebelstückchen rauskommt. Ja. Oder hat jemand noch einen guten Begriff dafür, dann bitte in die Kommentare, weil mir fällt da jetzt auch gerade nicht ein, wie man den Biss auf ein Stück Zwiebel.
Der Zwiebelwiderstand. Also der Widerstand von der Zwiebel ist beim Draufbeißen.
Nee, wir wollen ja was Englisches. Wir brauchen etwas nicht so Sperriges. Spüren Sie auch diesen Zwiebelwiderstand in Ihrem Mund? Bitte was?
Oh, das wäre cool, ja. Das kann ich dir zum Besten geben. Unsere Hörer haben entschieden. 100 Leute haben wir gefragt.
Klar, genau. Keiner hat geantwortet.
Ja.
Naja, worum es mir halt geht, ist dann, es ist halt ganz oft so immer noch dieses Bewertende beim Kochen, der hat das und das genommen. Ich kenne diese Diskussion, oder das hat mich sehr geprägt, will ich mal so sagen, von früher ein Gespräch mit meinem Bruder. Mhm. Ich mache ja schon sehr lange Musik und habe alle möglichen Arten, die mir irgendwie bezahlbar untergekommen sind, Musik zu produzieren, ausprobiert. Das heißt, ich habe angefangen mit dem Magix Music Maker, wo du einfach nur Samples zusammenklickst und das dann im Idealfall schon gut klingt. Mhm. Hab natürlich auch versucht, Instrumente zu erlernen, namentlich E-Gitarre, ein bisschen Klavier, also Keyboard, nicht wirklich am Klavier, ein bisschen Bass, Schlagzeug und all solche Sachen. Und wenn ich meinem Bruder was vorgespielt habe, habe ich gesagt, hier, guck mal, das habe ich gemacht. dann kam ganz oft diese Diskussion, echt, hast du das alles gemacht? Sag ich, nee, das sind eigentlich nur Samples, die ich zueinander gepackt habe. Ach so.
Mhm.
Und dann war für mich immer so die Überlegung, ja, aber es ist doch eigentlich, es ist doch Musik, was hinten rauskommt.
Mhm.
Und entweder Musik gefällt oder sie gefällt nicht.
Ja. Ja, da hast du recht, das ist eine interessante Überlegung bei der Geschichte.
Ich meine, wenn ich jetzt Country höre, ja, ich will oder Blues, ich glaube, dann will ich auf keinen Fall irgendwie mitbekommen können, dass die Gitarre vielleicht doch künstlich erzeugt worden ist, weil mich das aus dieser Immersion raushauen würde, rausholen würde.
Ja, die Verbindung ist gerade ganz schlecht.
Ist ja nicht so schlimm, weil wir haben ja getrennte Aufnahmen.
Ah, ja, okay.
Das ist ja das Tolle. Wir müssen jetzt wegen sowas gar nicht mehr unterbrechen, sondern können einfach weitermachen.
Okay.
Und also nicht, dass es per se schlimm ist, dass vielleicht irgendwo eine künstliche Gitarre benutzt wird, aber wenn ich es dann raushöre und das irgendwo mitbekomme, dann ist es, glaube ich, ganz, ganz fürchterlich.
Ich glaube, so, oh Gott, die Taste.
Ich drücke gar nichts.
Die Command-Taste. Bei mir fliegt sie die ganze Zeit oben auf, du flackst auf, stumm.
Und jetzt?
Jetzt.
Hm. Hallo? Ja, ich bin noch da.
Okay. Machst du Programmwechsel mit Command?
Ich mach gar nichts, ich bin nur am Erzählen.
Okay.
Ich leg mal die Tastatur an die Seite, vielleicht ist das auch das Kabel, was da jetzt drauf gekommen ist. Muss mir mal sagen, ob es besser geworden ist.
Okay.
Weil das ist natürlich schon so ein Punkt, ne? Genauso wenn du in einem Kinofilm, ja, merkst, ah, okay, guck mal, da ist der Computereffekt. Das zieht dich halt aus dieser Immersion so raus, was du dann nicht haben willst. Ja, weil dann merkst du, okay, du weißt, der Film ist nicht echt, das ist sowieso eine Lüge, aber das ist okay, weil du willst ja jetzt nur unterhalten werden. Aber wenn du in dieser erfundenen Geschichte auf einmal merkst, das ist gar nicht echt, das ist wirklich nur eine Computergrafik, ich glaube, das kann einem echt so die ganze Stimmung kaputt machen.
Mhm.
Ist das beim Kochen vielleicht das Gleiche? Das weiß ich nicht. Weil im Endeffekt ist es ja auch egal, was du da jetzt isst geschmacklich. Wenn es künstlicher Rauch ist und echter Rauch, wenn es beides gleich schmeckt, dann wäre es doch egal.
Im Grunde, ja. Es ist echt eine interessante Überlegung. Ich finde, du versuchst dich ja auch immer selber zu verbessern. Das heißt, im Grunde benutzt du jetzt Liquid Smoke und du versuchst ja dann irgendwann wirklich selber diesen was zu räuchern. Wann bist du vielleicht davon übersättigt und sagst jetzt, nächster Schritt ist für mich, ich räuchere selber. Und ich finde, das ist ein Lernprozess. Das ist genauso, wie jetzt du sagst, mir sind die Burger Buns, die ich kaufe, ich weiß nicht, ob das jetzt so viel einen Unterschied bringt, das nochmal zu verbessern. Ich denke mal, dass du wächst damit. Genau wie bei deiner Musik. Du benutzt ja jetzt wahrscheinlich auch sehr viel weniger Stücke, die du aus fertigen Stücken, sondern machst sie jetzt selber.
Ja, weil ich es jetzt einigermaßen kann, klar.
Ja, ich finde, dieser Lernprozess ist auch wichtig, dass der so Stück für Stück passiert und dass du dich immer um ein Stück verbesserst. Und ich denke mal, das ist genau das Gleiche bei denen, auch in der Küche.
Ja, aber wenn es keiner merkt?
Ich glaube, das ist dann höchstens, dass du dich selber langweilst. Dass du selber denkst, ich muss jetzt, ich will mich weiter weg. Wenn du jetzt zum Beispiel Sahnehähnchen mit Magifix-Tütchen machst und alle sind begeistert, warum sollst du dich weiterentwickeln? Wenn du Spaß dran hast, versuchst du vielleicht irgendwann selber dieses Tütchen komplett zu ersetzen.
Da gibt es aber einen sehr offensichtlichen Grund dafür, warum man das machen sollte. A, weil es teurer ist, ein Tütchen, ja.
Mhm.
B, weil halt Stoffe drin sind, die du nicht im Essen drin haben willst. Übrigens auch ein ganz lustiger oder ganz interessanter Tweet, den ich vor einiger Zeit mal gelesen habe. Jeder guckt auf die Kalorien und keiner auf die Inhaltsstoffe bei Verpackungsnahrung.
Ja.
Weil Industrien auch mal die Rezepte ändern und dir das Ding dann halt nicht mehr schmeckt und du es dann halt nicht mehr so zubereiten kannst.
Ja.
Ja. Und das sind ja die Sachen, die greifen, auch wenn du es nicht rausschmecken würdest.
Ja.
Ja, wenn ich schmecke, dass es ein künstliches Produkt ist, dann brauchen wir gar nicht darüber reden, warum ich das vielleicht ändern will, weil ich will halt dieses Künstliche nicht schmecken. Ich will halt nicht aufgedrängt bekommen, diese Gitarre ist synthetisch. Mhm. Es sei denn, es gehört zum Stil. Es gibt ja auch Stilrichtungen, wo es dazugehört. Vielleicht, weil es früher technisch einfach nicht anders möglich war und man hat sich dran gewöhnt und jetzt gehört das dazu. Ja, ich sag mal, 8-Bit-Musik.
Mhm.
Das ist halt ein eigener Stil.
Ja.
Da willst du merken, dass das halt pixelige Musik ist.
Ja.
Aber prinzipiell will man doch nicht künstliches Zeugs raushören, rausschmecken, raussehen. Mhm. So, und wenn ich jetzt aber sage, gerade jetzt hier wieder der Liquid Smoke, ich schmecke keinen Unterschied. Und von den Inhaltsstoffen her, ob ich es jetzt geräuchert hätte oder ob ich das Raucharoma irgendwo rausgewaschen oder rausgelöst habe, macht auch keinen Unterschied auf, ich sag mal, auf meine Gesundheit oder ähnliches. Dann ist es doch eigentlich auch egal. Dann kommt höchstens noch dieser Punkt, weil ich es jetzt anders machen will, um Sachen zu lernen. Mhm. Das, was du eben sagtest.
Ja.
Aber dann ist es ja auch, ist es denn dann Schummeln, wenn ich sage, ich nehme mir den Liquid Smoke, obwohl ich es vielleicht irgendwie anders machen könnte?
Es ist halt die Frage, wenn du sagst, Schummeln wäre, wenn du sagst, du hättest geräuchert und du nimmst den Liquid Smoke. Ich sag halt, ich mache Ausnahme mit Liquid Smoke.
Das steht bei dir auch im ja. Menü drin?
Ja, ja.
Ja, dann ist ja alles gar kein Ding.
Ich sage nicht geräucherte Auster mit, sondern ich
sage. Nee, aber man könnte es ja auch offen lassen.
Ja, und genau.
Den Gedanken, den der Konsument dann hat, ist, boah, wie hat der denn den Rauchgeschmack rangekriegt? Ja. Und er denkt, ah, der hat das bestimmt geräuchert irgendwie und du löst das nicht auf. Dann, finde ich, hat das was von Schummeln.
Ja, da gebe ich dir voll recht, ja. Aber das hieß bei mir wirklich Auster mit Liquid Smoke, Tabasco und Limette. So, das ist so, das ist,
ne, dann ist,
ja.
Schön.
Ne?
Kann ja auch jeder mal so seine Meinung dazu uns mitteilen. Hast du dieses Video gesehen mit die Geheimwaffe der Nahrungsmittelindustrie, Lebensmittelindustrie? Nee. Sehr, sehr schönes Video. Das verlinken wir hier auf jeden Fall auch. Ich kann dir den Link nachher überhelfen. Ich habe den bei mir in einer extra Playlist für so Food-Sachen auf YouTube. Mhm. Und da geht es darum, welche Geheimwaffe die Lebensmittelindustrie benutzt. Und ich will das jetzt gar nicht auflösen oder verraten, aber ein Teil war ganz lustig, da ging es nämlich ums Marketing.
Mhm.
Und da ging es um eine, ich glaube, eine Kuchenbackmischung war das. Und du brauchtest dieser Kuchenbackmischung nur Wasser zuzufügen.
Okay.
Ja, also du kaufst dieses eine Produkt und gibst Leitungswasser hinzu. Und schon hast du deinen fertigen Kuchen. Klar, du musst ihn noch backen, aber du hast halt alles andere ist da drinne. Ja?
Mhm.
Ist dir schon mal solch eine Kuchenmischung untergekommen?
Never.
Hast du schon mal eine Kuchenmischung gekauft?
Öfters, ja. Also gerade wenn es so einfache Kuchen sein müssen, weil ich, wie gesagt, echt nicht viel backe. Ich muss mich deswegen eigentlich schämen.
Warum rechtfertigst du dich? Das wäre jetzt nochmal so ein Punkt auf die eben geführte Diskussion.
Weil ich eigentlich in allen anderen Bereichen sehr darauf achte, das alles selber zu machen und bei Kuchen halt echt. Deswegen Backmischungen greife ich immer wieder mal zurück, weil es schnell gehen muss. Ich habe mich mit der Materie Backen sehr wenig beschäftigt, um dort Ergebnisse zu erzielen, die man brauchen kann. Also deswegen, ich muss mich da eigentlich mehr einarbeiten und will dort lernen, um diese Backmischungen ersetzen zu können.
Okay, ich finde das jetzt nicht so schlimm.
Ja.
Weil ich will ja nicht sagen, hier, boah, ich bin voll der geile Bäcker und kann eine Backmischung fertig machen, damit belüge ich mich höchstens selbst. Prinzipiell, ne, ist halt so ein bisschen, ja, ist vielleicht ein bisschen wie Tütensuppe.
Ja, voll,
wobei,
ja.
Wobei Backmischung eigentlich schon ganz ordentlich schmeckt.
Ja, das ist, ja.
Tütensuppe schmeckt halt meist scheiße.
Ja, ich gehe auch nicht dann auf einen Geburtstag, hier, ich habe den Kuchen gebacken, habe ich sie übrigens selbst gemacht, sondern dann sage ich, das ist halt, ja, boah, der ist aber lecker. Ja, gut, das ist eine Backmischung, weil ich wollte dir eine Freude machen, aber ich bin jetzt nicht so gut, der gute Bäcker. Vielleicht nächstes Jahr. Nicht, dass du das suggerierst halt, dass du toll was selbst gebacken hast. Das ist dann,
ja,
sind wir wieder bei dem gleichen, ja, Punkt wie eben, ne? Wobei ich da halt auch finde, wenn du halt Eier und Butter und Milch noch dazu tust, ich meine, wie viel ist da noch in der Backmischung drin, dass du es nicht selber könntest, aber da sind halt wenigstens noch ehrliche Produkte noch drin, wenn du halt gute Milch, gute Eier und gute Butter nimmst, hast
du... Willst du mich verarschen?
Hä?
Willst du mich jetzt echt verarschen?
Wieso?
Das ist genau das, worum es nämlich auch in diesem Video dann ging.
Du hast gutes Wasser genommen, oder was?
Nein, Es gibt keine Kuchenmischung, zumindest soweit ich weiß, gibt es nicht zu kaufen, in die du nur Wasser hinzufügst.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Und weißt du auch warum?
Nee.
Because they didn't buy it, it felt like cheating. Sie haben es nicht gekauft, es blieb im Laden liegen, weil die Hausfrauen das nicht gekauft haben, weil es sich wie Betrug anfühlte. Sie haben nichts geleistet.
Ah, okay.
Was hat die Marke geändert? Ja, fügen sie noch ein Ei hinzu. Mhm.
Okay.
Und genau das ist das ja, was du so auf diesen Backmischungen auch siehst. Ja, du gibst vielleicht Butter hinzu und dann gibst du noch ein Ei hinzu. Und das war's eigentlich. Alles total unnötig, weil du kannst alles davon in Pulverform reintun. Und glaubt man nicht, dass dein Kuchen jetzt deswegen besser schmeckt, weil du da ein Ei oder ein bisschen frische, entschuldige, ich hätte jetzt beinahe frische Milch gesagt. Wer hat denn bitte schön frische Milch zu Hause? Reintust. Ja, ist halt Quatsch. Ja.
Aber ich denke halt schon, wenn du zum Beispiel einen sehr hohen Anteil Butter da drin hättest und du würdest...
Ja, aber den kannst du doch auch vorher schon über die Industrie reinmachen.
Könntest du, aber was ist das dann für eine Butter? Ist halt die Frage, wenn du wirklich...
Christian, selbst wenn es die gleiche wäre, es geht ja gar nicht darum, dass das dann schlechter wäre, sondern einfach, dass dieses Gefühl, ich habe daran nichts gemacht, ich habe die Dose aufgemacht und es heiß gemacht. Ne? Der Dosensuppe siehst du das sofort an, dass es eine Dosensuppe ist. Dem Packungskuchen siehst du das eben nicht sofort an. Ne? Und ich kann, also ich habe so gedacht, als ich das gesehen habe, ja, das macht so Sinn, das kann ich auch mit meiner Wahrnehmung einfach so bestätigen. Es gibt keinen Kuchen, in den du nur Wasser reinpackst.
Aber nur, weil es nicht gekauft wird. Es wäre ja möglich.
Und das ja, ist natürlich krass. Ist es möglich. Ich meine, guck mal, es gibt doch auch Tütenhollandaise. Ja, es gibt Milchpulver zu kaufen. Es gibt alles Mögliche zu kaufen. Und wenn ein Kunde oder die Kundenschicht den Vorteil haben möchte, ich brauche nur Wasser hinzuzugeben, dann würde das auch hergestellt werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass genau das, weil du hast das ja eben auch so schön reflektiert, ja, nee, gibt's noch ein gutes Stück Butter und ein gutes Ei. Ja, scheiße, das Ei ist so rosamassend, ja.
Nee, halt. Eben nicht.
Es sei denn natürlich, klar, du hast es jetzt hier irgendwo
vor genau. Ort. Also ich hole meine Eier vom Bauernhof. Ich habe, Butter ist schon schwieriger, das irgendwie aus der Region zu bekommen. Aber wenn du jetzt da aus Bioland, keine Ahnung, hier Andexer, keine Ahnung, eine Freundin schwört auf diese Butter, Sauerrahmbutter, Süßrahmbutter, Entschuldigung, dass du so über diese Zutaten halt das auch nochmal in eine ein bisschen andere Richtung bewegst und vielleicht auch für dich in eine vertretbarere, in ein vertretbareres Licht rückst. Aber auch wenn
du... Gut, das gilt jetzt auch wieder nur für den Einzelfall, ne? Weil im Prinzip, wir kaufen halt alle irgendwo.
Ja, also wenn du Industrieeier kaufst und Industriebutter und Industriemilch, dann musst du dich auch jetzt nicht mehr Gedanken drüber machen, ob du wirklich nur noch Wasser in die Backmischung kippst.
Ich glaube aber, dass man das trotzdem so sieht. Ja. Ich möchte das Zeug selber rein.
Dann finde ich das, also dann würde ich mir selber die Augen wischen.
Weiß ich nicht.
Na.
Aber es ist bestimmt was, worüber man sich mal einfach Gedanken machen kann. Mein Ziel ist es gar nicht, hier so ein Endergebnis irgendwo zu liefern, sondern einfach mal so einen Anstoß zu geben, mal selber daran zu denken oder darüber nachzudenken. Vielleicht kommt jetzt auch der eine oder andere, verstehe ich jetzt nicht, was soll der Scheiß? Boah, dann können wir ja jetzt noch über was anderes
reden. Also ich habe gerade in Bezug auf Backen, hast du mich ja auch angeflaumt, den Schoko-Brownie, den White Schoko-Brownie. Eigentlich ein Whitey. Ich weiß nicht, warum man den Brownie nennt. Im Grunde ist das so einfach, dieses Rezept. Das ist, ich werde es dir nachher noch schicken.
Ich hau dir gleich aufs Maul. Du doofes Arschloch. Mitten in der Nacht, ja, veröffentlichst du ein Bild von einem Whitey, also einem Brownie mit weißer Schokolade.
Ja.
Der aufs göttlichste köstlich einfach dargeboten wird. Und ich sitze hier und denke mir, oh geil, ich will ein Whitey jetzt. Und ich habe eine sehr konkrete Vorstellung davon, wie die schmecken, weil ich glaube, sowas schon mal gegessen zu haben. Und der Küchenjunge war natürlich schon am Pennen und hat dann natürlich das Rezept nicht mehr gepostet, sodass ich um 11 Uhr abends hätte in die Küche gehen können und das Ding einfach backen können. Weil ich ja prinzipiell auch immer so die grundlegendsten Sachen wie weiße Schokolade, Eier, Zucker und Backpulver und was weiß ich nicht alles da habe. Nein! Der gute Herr geht ins Bett. Mit. Ja, tut's gar nicht. Brauchst mir doch gar nichts erzählen. Und dann gucke ich so im Netz, weil es gibt ja bestimmt mehr Leute, die schon mal ein Whitey gebacken haben. Ja, und dann fängt das dann an mit Vanillepudding. Nicht, dass ich den nicht auch da hätte. Weil meine Freundin macht sich gerne mal zwischendurch so einen warmen Vanillepudding mit Mischung. Aber das war mir dann echt zu hoffen. Ja, ich keinen Bock drauf. Dann wäre ich vielleicht um 12 Uhr fertig gewesen. Ja, und nee. Und dann habe ich gedacht, gut, heute kaufst du dir irgendwo so einen weißen Schokoladenbrownie. Wird es doch irgendwo geben? Nee, gibt's nicht.
Witzige.
Gab's die nirgendwo zu kaufen? Ich bin echt angefressen.
Aber im Grunde, tut mir.
Das findest du ja toll, ne?
Bisschen, ja. Ist doch gut, wenn ich dich auch mal ein bisschen antease.
Ja, aber du weißt, das ist so wie geil machen und dann vorm Abspritzen stehen lassen, sich anziehen und verpissen.
Mir leid.
Gar nicht leid. Brauchst du mir ja nichts erzählen.
Ja gut, also nur um auf die Zutaten zurückzukommen. Du hast Ei, Butter, weiße Schokolade und einen Hauch Mehl und Zucker. Das war's. Das ist...
Ja, das Mehl hast du ja auch nur um das Fett der anderen Sachen zusammenzuhalten. Halt, ne?
Dafür eine Backmischung.
Ja, kann ich dir sagen, warum? Wenn ich einkaufen gehe und ich will mir irgendwas backen, dann habe ich vielleicht das Rezept einfach gerade nicht dabei. Ja, und ich weiß jetzt nicht genau, wie viel brauche ich wovon. Ist der erste Punkt. Natürlich kann ich jetzt auch, weil ich weiß halt prinzipiell, welche Zutaten reinkommen, kann ich mir das auch einfach kaufen. Ja, also ich kaufe weiße Schokolade, ich kaufe Butter, ich kaufe bla 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 bla. Das Problem ist, jetzt brauche ich vielleicht sonst keine weiße Schokolade. Und brauche vielleicht nur 100 Gramm weiße Schokolade. Ja, habe ich nochmal 100 Gramm rumfliegen, bis ich sie das nächste Mal brauche. Vielleicht brauche ich auch kein Kakaopulver sonst. Habe ich dann auch wieder rumfliegen. Dann brauche ich für dies ein Rezept vielleicht Vanillezucker. Ich backe aber sonst nicht.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Du kriegst halt mit einer Packung alles geliefert, was du so an Sachen brauchst. Du hast auf jeden Fall genug. Und du, oh scheiße, ich dachte 100 Gramm Frischkäse, ich brauche 200 Gramm. Jetzt mal als Beispiel, ne? Du weißt, wenn ich das kaufe, habe ich alles, was ich brauche und das, was fehlt, steht vorne dick drauf. Und ich muss nachher mir nicht überlegen, was mache ich mit den Resten, wo lagere ich die hin? Ich habe gerade die Tage durch meine Reibversuche, ich habe ja ein wenig Reibung erzeugt, habe ich mal mein ganzes Gewürzregal auseinandergerissen, die ganzen Gläser, die bei diesem Rondell dabei waren, gleich ab in eine Tonne und durch ordentliche neue Gewürze und Kräuter ersetzt und neue Behälter gekauft. Und da fällt dir erstmal auf, wie viel Zeugs du da halt immer irgendwo rumzustehen hast, der auch irgendwie mal ordentlich sortiert werden will, weil sonst findest du es eh nicht wieder. Die Reste stehen hinten irgendwo rum und dann kaufst du es wieder, weil du brauchst es halt nicht so oft und hast dann nicht gesehen, dass du doch noch dies und jenes da hast und dann wird das immer voller und immer ätzender und dann räumst du auf und schmeißt halt viel Geld auch weg.
Ja. Müsste eigentlich Lagerbestand automatisch führen, einer Excel-Tabelle jedes Mal austragen, was du...
Nee, du willst es halt so haben, dass du mit einem Blick genau siehst, das habe ich da und das fehlt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch für Soßenbinder, ich arbeite ja mit Soßenbinder.
Ja, finde ich völlig legitim, mache ich auch.
Ja, dass wir überhaupt dieses, finde ich legitim, sagen müssen, zeigt ja schon, dass es Leute gibt, die denken, das wäre Cheaten und naja, jedenfalls, ich habe Soßenbinder, aber was ich hasse an Soßenbinder ist die Verpackung. Und warum? Weil wenn du den Soßenbinder über die kochende Flüssigkeit einstreust, ja, das ist eine Pappverpackung, dann setzt sich da Flüssigkeit an, da verklumpt der Soßenbinder und das ist scheiße. Mal ganz davon abgesehen, dass sie bescheuert aufzumachen sind, alle Soßenbinder-Verpackungen.
Ja.
So, außerdem, wenn ich keinen Soßenbinder da habe, schreit mir nichts ins Gesicht, dass ich Soßenbinder kaufen muss. Weil er ist nicht da, ich sehe ihn nicht.
Ja.
So, und jetzt habe ich mir ein paar ordentliche Kunststoffbehältnisse gekauft, die auch luftdicht schließen, was für solche Trockensachen und auch Gewürze und so sehr wichtig ist. hab mir überlegt, wovon brauche ich in etwa wie viel, was passt in welchen Behälter rein und hab die beschriftet, hab das Zeug umgefüllt. Ich habe jetzt keine oder fast keine, weil ich muss noch ein paar Behälter kaufen, die kosten nun auch ein bisschen Geld. Fast keine Umverpackung mehr da drin. Und ich sehe auf einen Blick, welche Sachen da normalerweise sein sollten. Und ich sehe auf einen Blick, weil die Behälter durchsichtig sind, ist noch was davon da. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel Soßenbinder fehlt, sehe ich, da ist eine leere Packung ohne Soßenbinder, wo Soßenbinder draufsteht. Und ich weiß sofort, mir fehlt Soßenbinder.
Das Wichtigste, ich meine, es ist schön immer mit so einer Ordnung, dass du das im halben Jahr immer noch so beibehältst, weil das ist über die Langzeit das Problem. Das
ja,
ist
auch. Aber weißt du, was du da gut machen kannst?
Nee.
Du räumst dir das einmal, nimmst dir einen Nachmittag Zeit, das mag vielleicht einmal viel Zeit sein, rentiert sich aber, nimmst dir einmal richtig Zeit dafür. Ich habe es jetzt noch nicht komplett fertig, weil mir einfach das Geld fehlt, weil diese Verpackung echt viel Geld kostet. Ich habe 50 Euro jetzt nur mal so dafür die Gewürze und so bezahlt und es sind noch nicht alle eingeräumt. Nimmst du einmal Zeit, machst es einmal ordentlich und dann schreibst du dir das auf. Ja, das heißt, du nimmst einen Zettel und schreibst dir auf, wo wirklich jedes Gewürz und Pipapo steht und hängst dir das in die Küchentür rein.
Ja.
Weil dann brauchst du beim Aufräumen nachher nur einmal kurz drauf gucken, weißt genau, ah, da gehört das hin. Und du hast dir das ja nicht irgendwo so, ah, oh, zwischendurch und ah, da können wir es jetzt noch hinstopfen. Nein, du hast dir wirklich einmal Zeit genommen und es richtig gemacht.
Ja.
Und wir haben das beim Einzug gemacht. Wir hatten, hier war ja die Küche schon aufgebaut, die gehört mit zum Haus.
Mhm.
Das heißt, wir hatten noch keinen Karton hier, haben uns die Küche angeguckt und haben vorher schon mal abgesprochen, pass auf, da packen wir das rein. Aufkleber, beschriftet, hingeklebt. Da packen wir das rein. Aufkleber, beschriftet, in die Tür geklebt. Und alles, wo wir das gemacht haben, da hat das wunderbar funktioniert.
Ja, super, dass du mir das jetzt sagst, wo ich eingezogen bin und nach einem halben Jahr fast denke, scheiße, das Gewürzregal. Ich habe es doch erst aufgeräumt und es ist wieder völlig zu.
Ja, räumst halt einmal aus, nimmst dir mal Nachmittag Zeit und machst das ist echt gut. Und da, wo wir es nicht gemacht haben, weil wir noch nicht bei allem wussten, wo was hin sollte, da funktioniert halt gar nichts. Ja. Da ist immer alles voll, du kommst nirgendwo ran.
Chaos.
Ich werde das jetzt demnächst, wenn wir in die Küche eine Küchentür nach draußen zum Garten hin reinbekommen, werde ich das dann auch die Kücheninsel nochmal umbauen. Da wird das alles auseinandergerissen und da werde ich das dann ordentlich machen. Wie gesagt, einziges Problem mag dann auch wieder Geld sein, weil du willst halt einmal gerade diese Kunststoffverpackung willst du einmal alle aus einem Guss kaufen. Das heißt, jeder Deckel passt auf jede Verpackung.
Das ist ganz wichtig.
Das Schlimmste ist, ach, das ist der, ach nee, da passt ja nur der Deckel und ach, wo ist der denn jetzt wieder? Nein, das ist wie mit Socken. Du willst 30 Paar schwarze Socken haben. Vielleicht willst du noch 30 Paar weiße Socken. Aber du willst jeweils die gleichen haben, dass du nicht Socken sortieren musst. Weil das ist, ich glaube, wir hätten schon ein paar Millionen Menschenlebenszeit gespart, wenn es einfach zwei verschiedene Paar Socken gebe. Also meinetwegen gibt es 100 verschiedene Paar, aber jeder besitzt nur zwei. Ja, eine weiße, eine dunkle und die brauchst du dann halt nicht sortieren.
Da hast du wohl recht, ja.
Ich will ja jetzt nicht hier zu uniformiertem Leben aufrufen, weiß Gott nicht, soll jeder so wenig individuell sein, wie er will. Aber es ist echt einfacher, wenn du sagst, okay, ich kaufe mir jetzt mal 30 Paar ein und dieselbe Sorte Socken. Und ich brauche die nicht sortieren. Ich kann da einfach reingreifen. Ich habe immer zwei Socken, die passen. Immer. Und wenn eine Socke kaputt ist, brauche ich nur eine wegschmeißen und nicht gleich wieder ein ganzes Paar.
Ja, da hast du recht. Also ich meine, Tupper oder Plastikdosen-Chaos, also die Schublade ist, glaube ich, die schlimmste in meiner Küche.
Und ja, die haben wir geht hier auch.
Ding nicht zu. Da ist so viel Scheiße drin, da musst du ständig umsortieren und umstapeln, bis du dann so wie Tetris deine Türmchen gebildet hast, die super ineinander passen. Und dann brauchst du dann mal eine Dose in Eile, holst alles raus, schlutzt eine da weg und dann fällt der ganze Turm zusammen, die Tür geht nicht mehr zu und du kannst einfach nur noch schreien.
Schlimm ist das, ne? Und es ist so nah an der Lebensrealität. Ja,
leider.
Und was auch schlimm ist, die Produktionen werden ja auch irgendwann beendet und neue Designs kommen auf den Markt. Könnt ihr ja alles machen, ja. Aber ich möchte, dass der Scheißdeckel dann trotzdem noch auf den scheiß alten Behälter passt. passt. Jetzt, wir haben uns vor Ewigkeit mal so Clipbehälter gekauft, die ziemlich geil sind.
Für Flüssigkeiten, ne?
Gerade so, als wenn die im Auto auslaufen.
Fragen wir mal Olli.
Da war, nee, das war kein Clipbehälter.
Eben.
Ach so, ja, genau. die sind halt richtig geil, auch gerade wenn ich zur Arbeit gehe, nehme ich mir jetzt in letzter Zeit ganz oft Müsli mit und habe Milch auf der Arbeit und dann kann ich da Milch reinfüllen, kann zuklappen und dann auch zum Beispiel einmal durchschütteln.
Mhm.
Ja. Oder einen Salat irgendwo mitnehmen mit Dressing dran oder was weiß ich.
Ja.
Auch Gewürze, weil es halt luftdicht ist und dunkel stehen die Gewürze ja eh, weil es im Schrank ist. Haben wir uns vor Ewigkeiten mal Behälter gekauft? Ja, genau diese Behälter gibt es jetzt schon gar nicht mehr zu kaufen. Du musst wieder andere kaufen, wo die Deckel dann nicht mehr auf die alten drauf passen. Oh. Und das ist halt so echt zum Kotzen. Ich hätte echt gerne mal einfach irgendwie einmal alles in gleich. Ja. So wie eben mit den Socken.
Ja. Und das Schlimme ist halt, du hast nicht die Kohle, um einmal alle in gleich zu kaufen.
Ja, sollte man echt mal irgendwie ein Sparkonto für anlegen und sagen, okay, wenn da 200 Euro drauf sind, dann kann ich dieses Problem komplett lösen. Und dann ist es ja auch auf lange, lange Zeit gelöst. Es ist ja nicht, dass du dann in 2 Jahren wieder irgendwie so viel Geld ausgeben musst. Nein. Aber dann hast du einmal keine Sucherei mehr. Einmal alle Deckel passen zueinander. Einmal alle Socken passen zueinander. Ja.
Ich frage mich halt, ist das nicht zum Beispiel in der Küche, also in Großküchen, dass die Bezüge zu, dass die Sortimente kaufen können, wo sich das einfach nicht verändert, weil die Deckel da so oft am Arsch gehen, dass man dann vielleicht eine Produktionsserie hat, die immer gleich ist, dass man sich
an sowas mal rangeht. In der Küche, in der Gastronomie hast du kein Plastik.
Ja, oder du hast halt die Eimer, die riesen 10-Liter-Eimer mit Mayo oder sowas, wo, dann,
richtig, genau,
wo du wieder verwendest und die passen ja immer, ne?
Fast. Genau. Genau, den, ja, und selbst wenn, du kaufst ja immer mal wieder Mayo nach, ja, für ein Dressing oder Ketchup oder was weiß, ist ja vollkommen egal, was du nimmst, ja, du hast immer Eis zum Beispiel, auch eine super Sache, gibt's ja diese, sind das 10 Liter?
Ja, Behälter? Ich glaube, es sind 3 bis 5 Liter, diese hohen Rechtecken, ja, genau.
Ja, diese Eisdosen, das ist eine Standardverpackung in der Gastronomie.
Ja.
Ja. Da kommt dann halt Frischhaltefolie drauf, zum Beispiel, wenn du Nudeln gekocht hast, wenn du Gemüse vorbereitet hast, was weiß ich was. Dann gibt es noch die Metallbehälter, die Gastronombehälter. Die sind in der Gastronomie natürlich super, aber die kannst du halt nicht in so klein kaufen, dass du sie in der Haushaltsküche für alles nehmen könntest.
Okay, dann fressen jetzt alle so die 1 Liter Langnese-Dosen immer weiter und nehmen dann die einfach.
Aber sind die eckig? Taugen die was? Ich weiß es nicht. Im Haushalt willst du es ja auch ein bisschen stylisch haben.
Ja, das stimmt auch wieder.
Ne, du willst es ein bisschen schön haben. Was man damit machen kann, ist zum Beispiel auch mal Sachen einfrieren mit diesen leer gegessenen Eisbehältern.
Mhm, das stimmt.
Ja, da muss man dann nicht extra nochmal wieder was kaufen. Aber auch da willst du möglichst ein und dasselbe Ding überall haben, damit du es vernünftig stapeln kannst, dass sie nicht unterschiedlich groß sind. Das ist mit dem Stapeln dann wieder so doof. Und du willst es in eckig haben. Niemand will runde Behälter haben in der Küche, ja, außer Schüsseln, um Sachen anzurühren. Weil runde Sachen einfach so viel Platz wegnehmen und so viel wenig Lagerfläche bieten. Ja. Deshalb sind ja diese großen Eisbehälter, das ist echt ein Standardmaß.
Ja.
Ja, teilweise werden Rezepte in Eisdosenbehältern geschrieben. Und das macht Sinn, weil das ein Maß ist, was du immer vorrätig hast.
Ja.
Es gibt keinen Grund, diesen Behälter zu ändern, weil das Werkzeug kostet auch unnötig Geld,
ja,
um das herzustellen. Ne?
Ja. Und vor allen Dingen in dem Bereich hast du ja auch nicht, dass der Endverbraucher irgendwas davon sieht. Das heißt, die müssen ja auch nicht übers Marketing versuchen, diese Dosen irgendwie in den Regalen ins Auge springen zu lassen, weil die.
Eigentlich schon. Und weißt du auch warum?
Warum?
Weil du siehst diese Eisbehälter immer.
Ja, okay.
Und wo?
In
beim Chinamann am Dessert.
Ja, okay, immer. Ich gehe nicht zum Chinesen, ja, sehe ich nie.
Wenn du beim Chinesen bist, da steht beim Dessert immer diese Eistruhe mit dem Eis, wo du dir selber, ja, okay, dein Eis rausnehmen kannst. Will ich gar nicht bewerten, ich esse gerne beim Chinesen. Aber da siehst du die halt. Aber ansonsten, du hast halt recht, ne, beim Supermarkt, es gibt ja eigentlich gar keine Einzelhändler mehr. Da verkauft sich das Eis halt nach dem Aussehen der Dosen und dem Bild, was drauf gedruckt ist.
Ja, und das ist halt in der Gastronomie, da bestellt der Koch das Vanilleeis in seiner Listen wo er gar keine Abdeckung sieht, sondern weiß einfach, dass Vanilleeis der Preis super, wie immer bestellen, 3 Dosen.
Geschmack super,
ja, genau. Ja, ja, okay, das ist natürlich auch wichtig. Aber da wird halt nicht an der Verpackung rumgeschraubt, weil das interessiert keine Sau.
Genau. Die muss praktisch sein.
So ist es.
Ein Koch bestellt, glaube ich, eher ein Eis ab, weil die Verpackung unpraktisch ist, als weil es nicht mehr ganz so lecker ist.
Ja.
Im Geschmack kannst du ja zur Not noch was ändern, indem du eine tolle Soße oder sowas dazu machst, ja. Aber Verpackung, die dich in deinem Ablauf da irgendwo stört, nee, kann ich nicht bestellen. Entweder kriegt die alte Verpackung, das fliegt aus dem Programm. Ja. Und wo wir schon gerade über sonst fliegt es aus dem Programm reden, meine Stimme versagt immer mehr, Christian. Ja. Ich glaube, wir haben heute auch schon eine ziemlich lange und ich glaube auch interessante Sendung gemacht.
Ich hoffe doch. 1:20 ist doch eigentlich ein Schlusswort, Sven. Was kochst du heute noch?
Ich weiß nicht, ob ich es heute noch mache. Auf jeden Fall habe ich die Tage auf dem Familiengrillen was Tolles entdeckt. Und zwar war das so in der Art wie das Omelett von der Ölva, dieses Eieromelett, dieses japanische.
Keine Scheiße. Ahnung.
Scheiße. Ja, nee, scheiße ist es nicht. Das waren 4 Eier, 100 Gramm Käse gemischt.
Ah, das, ja.
Und das Ganze dann in Backpapierförmchen gegossen. Also bastelst du einfach so ein rechteckiges Backpapierförmchen. Das ist ziemlich einfach, mache ich auch noch einen Artikel. Da bin ich gerade so ein bisschen nebenbei am Arbeiten dran. Und dann wird dieses Ei im Ofen gebacken. Es geht ziemlich schnell. Mhm. Ich probiere das jetzt gerade auf unterschiedlichen Wege und versuche den besten so rauszukriegen. Und dann hast du so ein dünnes Rührei mit ein bisschen Käse, ach, und Möhre drin. Und ich glaube, die Möhre ist dabei ganz wichtig, weil die so ein bisschen wie die Faser im Faserklebeband wirkt, dass das Ganze halt beim Rollen heile bleibt.
Okay, du machst also Eier-Rührei-Platten.
Genau, eine. Mhm. Die wird dann mit irgendwas Fettigem, wie zum Beispiel einem Frischkäse oder einem Kräuterquark eingeschmiert. Mhm. Und da kommt dann irgendwas drauf, so wie Schinken, Räucherlachs, irgendwas, was du auch aufrollen kannst. Mhm. Ja. Und dann wird das Ganze aufgerollt und im Kühlschrank gelagert. Die Bekannte, von der ich das gegessen habe, sagte, am besten über Nacht. Mhm. Ich glaube aber, so mit 2 Stunden sollte das Ganze auch schon gegessen sein. Und das sieht halt super toll aus, schmeckt auch sehr, sehr toll, ist einfach vorzubereiten. Mhm. Und du kannst halt unheimlich viele verschiedene schöne Geschmackskombinationen ausprobieren. Ja. Ich habe gestern zum Beispiel auch schon überlegt, du kannst ja in die Mitte auch eine Stange Spargel reinlegen. Grünen zum Beispiel, ja, und dann einfach aufrollen. Du kannst nicht überall Spargel machen, aber im Kern könntest du zum Beispiel Spargel mit reinlegen. Oder was anderes Schönes. Kann man, glaube ich, ganz viel machen. Ja, und da versuche ich jetzt gerade das Rezept für zu schreiben und werde das vielleicht heute Abend hier auch nochmal ausprobieren.
Ich verlinke auf jeden Fall schon mal das Bild. Du hast die Räucherlachs-Eierrolle für Instagram. Was ich da auch sehr gerne mache, ist mit Crepe. Also es funktioniert auch sehr gut in der Art. Du musst das Lagern ist halt echt das Wichtige, damit sich die Säfte verbinden und einfach du eine schnittige Rolle bekommst.
Ja, sonst kannst du es nicht vernünftig schneiden.
Gerade wenn du die verschiedenen Temperaturen zwischen Frischkäse und Crepe oder auch mit dem Ei nachher hast, das muss sich einfach komplett auf eine Temperatur ziehen, damit du es schön schneiden kannst.
Ja. Das ist aber echt eine total schicke Sache. Ich kann mir das auch sehr gut in einem Menü so als kleine Vorspeise vorstellen.
Ja, sehr gut.
Ja, kannst ja auch ein bisschen pfiffig machen. Du kannst auch ein bisschen Kaviar mit reinmachen, dass du da nochmal ein Farbspiel hast. Oder außen in die letzte Rolle irgendwie vielleicht noch ein bisschen Sesam mit reinmachen. Was auch immer. Ich glaube, da ist echt ganz viel möglich. Und das schmeckt halt echt lecker. Gerade auch diese einfache Lachsrolle, die ich da fotografiert habe. Ich glaube, da hat sie auch Kräuterquark genommen. Das war wirklich lecker. Und ich bin sonst gar kein Lachs-Fan.
Ich mache heute einen Burger.
Das ist auch gut.
Mit dem Fleischwolf jetzt Kalbsfleisch gewolft. Ich würde ein Patty immer aus Kalbsfleisch versuchen. Einen schönen Fettanteil. Mhm. Ich habe meiner Frau ihr Lieblingsgericht gekocht. Königsberger Klopse. Selber gewolftes Kalbsfleisch.
Mit Kapern?
Natürlich. Und hatte Kalbsfleisch übrig. Ich habe gesagt, komm, dann machst du mal Patties von. Dazu die selbstgemachten Buns. Da habe ich auch noch 2. Und dann habe ich gestern auf dem Markt diesen das habe ich in einem Soave auch gegessen mit vom Kaninchen, diese gerollte Bauchlappen, aber vom Schwein. Mhm. Richtig schöner Schweinebauch mit richtig Kräutern und der wird dann eingerollt und geräuchert. Weißt du, so ein
Schillerlocke vom Landtier.
Das ist ein sehr fetter, sehr viel Weißanteil, sehr fetter Speck und dann unheimlich kräuterig, fast wie Richtung Lardo. Und da habe ich mir Scheiben von runterschneiden lassen, die werde ich da drauflegen. Und dann habe ich gestern noch typisch aus dem, ist im Moment, kriegst du hier überall Aprikosen nachgeschmissen, ein Chutney aus Aprikosen und Zwiebeln gekocht. Eine leichte Schärfe und das wird so der Burger. Also aus diesem Bacon, dieser würzige Bacon, das Kalbsfleisch und halt diese leicht fruchtige Aprikosen-Chutney. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Und was noch geil ist, gestern auf dem Markt, ich habe Craft-Biere gefunden, also handwerklich hergestellte Biere aus Frankreich. Da war ein Stand, der hatte da eine Auswahl von bestimmt 20 Bieren. Da habe ich mir ein bisschen was mitgenommen, das werde ich dann in einem Food-Beer-Pairing versuchen zu
verarbeiten. Alter, bis eben war die Sendung echt schön, aber jetzt...
Ist das zu viel Englisch?
Ey, das klingt doch echt doof. Was machst du da? Ja, ich trinke das passende Bier zu meinem Essen. Ah, du machst ein Beer and Food Pairing.
Genau.
Ja, nee.
Ja.
Ja, hört sich ja hipstermäßig an.
Nee, es hört sich vor allen Dingen lecker an. Egal, wie es heißt.
Ja, wie gesagt, Englisch hat immer sowas. Naja. Ja. Aber so den Burger, ja. Ja, ich
bin mal gespannt. Ich hoffe, dass das Kalb nicht untergeht.
Ich würde, glaube ich, eher den Whitey essen wollen.
Ah.
Nicht, weil das andere nicht schmeckt, aber da bin ich immer noch scharf drauf.
Rezept kriegst du gleich und die anderen kriegen es wahrscheinlich ein bisschen später, weil das Rezept ist eigentlich aus einem Kochbuch, da muss ich noch fragen, ob ich das Rezept veröffentlichen darf, weil es einfach geil ist.
Ja, die anderen sind mir auch egal, ich will das Rezept, ich will das Ding jetzt essen. Ich habe lange genug gewartet.
Du kriegst es gleich.
Sehr gut.
Der Rest kriegt es auch noch.
Irgendwann.
So, vielen Dank, Sven. Vielen Dank an die Hörer. Ich bin froh, dass wir es wieder hingekriegt haben. Selbst aus dem Urlaub raus. Es ist sehr fruchtig und frei hier im Urlaub, mal so einen Podcast aufzunehmen. Am frühen Morgen, Mittag jetzt. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ich hoffe übrigens, dass es regnet und dass die Welt bei euch untergeht.
Ja, vielleicht heute Abend. Aber im Moment ist es sehr schön draußen.
Arschloch.
Ich muss jetzt nämlich an die frische Luft.
Arschloch, ey.
Ja.
Es sei dir gegönnt. Dankeschön. Christian, ich freue mich auf die nächste Sendung. Nächstes Mal bist du dann wahrscheinlich schon wieder zu Hause, ne?
Nächste Woche bin ich wieder zu Hause, genau.
Gut. Dann gibt's denn überhaupt noch was aus dem Urlaub zu berichten?
Das werden wir dann sehen.
Ich bin gespannt.
Ich auch. Macht's gut.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Es war mir eine Freude. Bitte kommentiert, flattert uns durch. Jetzt gerade auch für den neuen Mumble-Server können wir das gebrauchen.
Ja.
Und ja.
Und kocht euch was Schönes.
Macht's gut. Bis dann.
Ciao.
Ciao.